Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern einfach vom Freitag, 12. Juni 2026. Mit mir, Dominik Feus in Bern. Am Mikrofon ist Camille Loth in Zürich. Hoi.
Hoi, Dominik.
Ja, heute Bundesratssitzung, Medienkonferenz von der Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider über eine Vernehmlassung, wo es um die Sprachenvielfalt und den Zusammenhalt vom Land geht. Es geht natürlich ums Frühfranzösisch. Du bist perfekt bilingue, du hast es gelesen. Ja, wie tönt das für dich? C'est quelque chose de bon, quoi?
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Herzensanliegen von der Bohm-Schneider. Also ich beobachte sie da schon ein paar Monate in dieser Frage und sie ist wirklich sehr aktiv und kommt ja jetzt mit einem Vorschlag, also zwei Vorschlägen, wo sie ja wirklich sagt, so will der Bundesrat, dass eben das Französisch oder zumindest eine zweite Landessprache noch unterrichtet wird. Die eine Möglichkeit ist, dass man wirklich das Harmos-Konkordat sozusagen festschreiben, dass das gilt oder dass man festlegt, in welcher Zeit muss eine Zweitsprache sozusagen unterrichtet werden. Aber da merkt man, ja, ein Entscheid, Kanton Zürich, es gibt auch noch andere Kantone, die wollen es früher Französisch abschaffen. Da ist man in Bern nicht zufrieden damit.
Überhaupt nicht. Natürlich, sie ist ja bekannt dafür, dass sie zwar gut Schweizerdeutsch redet, aber nicht so gut Hochdeutsch. Das hat mit ihrer Familie zu tun, weil sie in einer bern-jurassischen Familie gross geworden ist und eine Separatistin geworden ist und darum am liebsten eben nicht mehr Berndeutsch geredet hat und schon gar nicht Hochdeutsch. Aber interessant finde ich, und ich verstehe es bis heute nicht, leider können wir sie nicht direkt fragen. Ich meine, jetzt beide Vorschläge würden einfach legiferieren, wenn man würde mit Französisch anfangen oder wo, wie viele Jahre Französisch. Es hat nichts in dem Vorschlag drin, wo es darum geht, was denn die Kinder am Schluss wirklich für Französisch jetzt in Frage der Deutschschweiz können. Also es geht nur ums Legiferieren von was man macht und nicht, was die Wirkung davon ist. Das finde ich einfach tragisch.
Ja, ich habe mich ja immer schon darauf festgesetzt, dass jemand, der ja in der Schweizer Schule Französischunterricht gehabt, aber auch als Französin jede Woche vom Konsulat. Und das waren ja wirklich zwei Welten gewesen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass ja das Problem daran ist, wieso wir nachher so schlecht Französisch können mit dem Schweizer Lehrplan, da ist, wie wir halt Sprachen unterrichten. Oder? Es ist immer sehr theoretisch. Es ist wirklich nachher dann amigs für die Paare der Schock gewesen, wenn sie dann in Frankreich waren und zuerst mal müssen ein Gespräch führen, um irgendwie ein Croissant kaufen, dass man da nicht viel anfangen kann mit dem, was wir gelernt haben. Ich glaube, das wäre die Lösung, wirklich anzusetzen und zu fragen, wie kann man Kindern eine Sprache beibringen?
Das finde ich auch, weil es ist wichtig, da bin ich auch voll bei der Frau Bohm-Schneider, es ist wichtig, dass wir Deutschschweizer mindestens Französisch können, optimalerweise auch noch ein bisschen Italienisch. Und umgekehrt ist auch sehr wichtig. Wir müssen auf den Zusammenhalt schauen. Da bin ich richtig harter Patriot. Da habe ich Mühe gehabt, weißt du, wo die SVP in Zürich eben, ja, früher Französisch einfach abschaffen. Das finde ich nicht gut. Man kann nicht das Land gern haben und dann Französisch nicht gern haben. Das passt irgendwie nicht zusammen für mich. Aber dann geht es darum, was man dann am Schluss kann. Kann man sich in Freiburg unterhalten? Kann man in Lausanne ein Bier bestellen? Und kann man verstehen, auch wie der andere ein bisschen tickt und dass er ein bisschen anders ist und an dem Freude hat? Das und der. Und also ich würde natürlich vor allem in der Romandie Foie Gras bestellen oder irgendwie so etwas, oder? Das finde ich, müssen die Deutschschweizer auch noch mehr lernen. Die schönen Seiten von der Romandie, die wunderbar sind und mal dort rübergehen oder ein Museum anschauen oder Ferien machen am Genfersee. Grossartig, oder? Aber das ist alles, wenn der Staat meint, dann könne ich das legiferieren. Ich glaube, dann wird er scheitern.
Ja, ich finde es schwierig. Es ist auch demokratiepolitisch natürlich ein Fragezeichen. Oder?
Man sagt
ja, die Schule ist eine Frage der Kantone. Sie haben dort Hoheit, auch Gemeinden zu einem gewissen Teil. Und wenn man natürlich darüber abstimmt, oder? Und das hat man in Zürich ja schon zweimal gemacht, dort muss man sagen, ist man durchgefallen mit diesen Vorschlägen, um das Frühfranzösisch abzuschaffen. Die Bevölkerung im Kanton hat sich hinter das Frühfranzösisch gestellt. Aber wenn man dann natürlich als Bund eben eingreift in die doch Kantonshoheit, sehe ich auch gewisse Probleme. Wenn es darum jetzt in dem Fall um etwas geht und ich sage, hey, ich finde es wichtig, dass man eine zweite Landessprache lernt. Aber staatspolitisch, demokratiepolitisch kann man schon ein Fragezeichen setzen.
Das ist so. Baumschneider ist auch gefragt worden, eben, warum sie nicht irgendwie etwas macht, wo es um die Wirkung geht vom französischen Unterricht. Und sie ist da sehr, sehr ausgewichen und hat da mehr oder weniger das verwedelt. Ich bleibe dabei, das wäre das Entscheidende. Da müssen wir auch mit den Lehrern reden. Ich glaube wirklich, die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land geben sich auch keine Mühe. Sie sind auch nicht die, die jetzt da besonders sich Mühe geben. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Aber das ist ein bisschen, die Lehrer in diesem Land sind eine gut verdienende heilige Kuh, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, man sagt immer so ein bisschen bei den Lehrern, dass man früher halt schon sehr viel hatten, wo Französisch auch als Muttersprache hatte. Oder? Dass das ein Grund war, wieso man vielleicht auch erfolgreicher war. Und ganz viele Lehrer, mit denen ich schon Gespräche über das führen konnte, haben mir immer gesagt, du redest fast mittlerweile mehr Deutsch im Französischunterricht. Und wenn natürlich, wenn so der Unterricht ist, dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Und kein Wunder, ist man nachher auch als Schüler frustriert, das muss ich auch sagen, wenn man so einen Unterricht bekommt.
Gut, jetzt gehen wir zum grossen Thema der letzten Monate. Das ist Freitag vor dem Abstimmungssonntag. Das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist das immer ein bisschen, dass so die letzte Woche vor dem Abstimmungssonntag, das muss ich auch den Zuhörerinnen und Zuschauern erklären, das ist so die Woche irgendwo für einen Journalist ist eine schwierige Woche, weil man hat schon alles geschrieben, jedes Argument schon mal gehört. Wer hat man nicht interviewt? Wir haben alle interviewt zur Zuwanderung im Moment. Es ist so die Woche, wo man nicht mehr recht weiss, was macht. Aber auch, und für das möchte ich schon auch noch deine Einschätzung als Politikwissenschaftlerin haben, was ist jetzt das für ein Abstimmungskampf gewesen? Ich habe heute etwas kurz geschrieben, im Briefing auch, weil ich glaube, der Abstimmungskampf war besonders gewesen. Ich habe mir wirklich noch umgeschaut. Es hat noch nie gegeben, dass ein Bundesrat, der Beat Jans, sich so exponiert hat, quantitativ und qualitativ. Er hat 23 Interviews gegeben, 14 Anlässe, wo er ganz klar eine Kampagne gemacht hat gegen die Initiative. Und es ist insbesondere mehr als damals Karin Keller-Sutter in Sachen Konzernverantwortungsinitiative, wo dann von der Geschäftsprüfungskommission und insbesondere von der Linken Mitglieder dort gerügt worden ist. Also Jacqueline Badran muss getobt haben. Gut, sie kann glaube ich nicht anders. Sie muss wirklich getobt haben gegen Karin Keller-Sutter. Aber jetzt, ich glaube wirklich, der Beat Jans hat das noch einmal übertroffen. Wie hast du erlebt?
Ich habe ihn auch wirklich überraschend aktiv empfunden, weil gleichzeitig hat er ja sehr stark mit der Kritik aus dem Parlament zu kämpfen, dass er ja Vorstösse nicht umsetzt, dass es überall viele Versprechungen gibt im Asylbereich, die nachher nicht umgesetzt werden oder nur halb umgesetzt werden, wie die 24-Stunden-Verfahren. Wo dann, ich glaube, doch ein paar Tage gehen. Ich glaube,
17, glaube ich.
17 mittlerweile, gut.
Ja.
Und es ist immer ein bisschen problematisch, oder? Weil du natürlich als Bundesrat eine ganz andere Fläche in den Zeitungen bekommst. Du hast wie ein Ungleichgewicht, oder, zum Initiativkomitee. Das ist halt einfach so. Dein Wort ist das Wort vom Gesamtbundesrat. Auf das stützt man sich ja dann auch gerne in diesen Voten. Und man darf nie vergessen, das ist immer kritisch gesehen worden, die bundesrätliche Beteiligung in Abstimmungen. Wo man nämlich sich zum Beispiel entschieden hat, im Abstimmungsbüchli, dass dort dann auch die eine Seite, die drin ist, was sagt der Bundesrat? Das war sehr, sehr umstritten gewesen damals, dass das reinkommt. Darum muss man sagen, man muss immer aufpassen, wie aktivistisch da Bundesräte unterwegs sind und wo ist der Übergang von wirklich Abstimmungskampf führen gegenüber sachlicher Information für die Bevölkerung, die die Regierung soll liefern.
Aber jetzt sag mal, oder? Wenn der Beat Jans sagt, und ich habe in meinem Artikel, den ich unten verlinke in den Shownotes, ein paar Beispiele. Aber bei 10 Millionen dann wäre der Bruch mit der EU endgültig. Ist das sachlich, deiner Meinung nach?
Nein, also das ist ja...
Natürlich nicht. Oder das Unispital Basel hat er gemeint, müsste sofort schließen. Also wirklich am Montag, Entschuldigung, nach einem Jahr müssten Bund und Kantone die Zuwanderung sofort bremsen. Es stimmt nicht. Im Initiativtext steht ab 9,5 Millionen. Oder es stehen einfach die Baustellen still. Oder der Autoverkehr nimmt wegen des wachsenden Tourismus und Freizeitverkehrs zu, wo er am Bundesamt für Strassen widerspricht. Also ich habe so etwas wirklich noch nie erlebt, dass ein Bundesrat derart zu... Also sind wir gnädig, zuspitzt. Man muss aber schon fast sagen, das geht richtig schwindeln oder einfach mindestens nicht vollständig. Oder das Entscheidende ist ja, dass in dem berühmten Papier, ich zeige es extra mal nochmal im Bildschirm, Grundprinzipien der Behördenkommunikation, der Information vor Abstimmungen, oder da heisst es, man müsse die Grundsätze der Vollständigkeit, der Sachlichkeit, der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit müssen wir beachten. Und man muss auch immer die Gegenseite noch erwähnen. Hast du das Gefühl, der Beat Jans hat dem Papier Hochachtung geschafft?
Nein, im Gegenteil. Es ist immer wieder erstaunlich, dass man ja im ganzen Bundesrat dort wirklich ja aufstockt mit Kommunikationspersonal, mehr auf Social Media sieht. Immer mehr erzählt, aber anscheinend gibt es immer weniger Leute, die das Papier kennen.
Genau, das ist genau. Also es ist eine Desinformationspropaganda gewesen, aus Behördensicht. Ich habe da wahnsinnig Mühe. Einfach zum Klarstellen, wenn Pro und Contra in einem Abstimmungskampf übertrieben, dann ist das Teil vom Spiel, glaube ich. Auch wenn Medien, wenn er will, durchaus auch den Nebelspalter, zum Beispiel bei Bern einfach, wir haben auch zwischendurch Gas gegeben. Aber es ist ein riesen Unterschied, wenn das der Bundesrat macht. Das ist eine staatliche Institution, wo eben, sind wir wieder beim Zusammenhalt von dem Land, von der Elisabeth Baumschneider, und vielleicht müsste mal der Beat Jans bei ihr in die Schule. Weil es geht wirklich, wenn der Bundesrat halt Zeug erzählt, wo unsachlich ist, wo emotional ist, wo nicht vollständig ist, wo nicht transparent ist, nicht verhältnismäßig ist, so wie es in dem Papier steht, haben wir ein riesiges Problem, oder?
Es ist ein Problem, und ich glaube, das gibt nachher so ein unangenehmes Gefühl in dem ganzen Abstimmungskampf, weil eben als Komitee, und das, ich sage jetzt, egal ob von links oder von rechts, du kämpfst natürlich gegen ganz andere Macht da, die ganz andere Kanäle hat als du.
Genau.
Und du willst die Bevölkerung über dein Anliegen informieren, sie davon überzeugen, hast aber einen Bundesrat, der dann so zuspitzt, sagen wir es wirklich so, das ist einfach eine sehr schwierige Ausgangslage, und man hat dann das Gefühl, dass es eben dann um die direkte Demokratie doch nicht so gut steht, wenn eben die Argumente nicht gleichwertigen halt auch zu Wort kommen, weil der Bundesrat halt einfach wirklich eine Institution ist, die Macht und die Reichweite hat. Mhm.
Ich muss sagen, ich möchte gerne, dass die Geschäftsprüfungskommission diesen Abstimmungskampf untersucht, so wie man damals den untersucht hat von der Karin Keller-Sutter gegen die Konzernverantwortungsinitiative. Das ist eigentlich die Pflicht. Ich find's ein riesen Skandal, wenn man jetzt sagt, ja nein, das ist ja ein linker Bundesrat, der darf das, oder? Das fände ich wirklich ein Skandal. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Alle Geschäftsprüfungskommissionsmitglieder, die zuhören, wir haben euch auf dem Radar. Gut, ähnlich heute eine Geschichte beim Blick, das finde ich interessant. Das ist auch etwas, was man in den letzten Wochen vor dem Abstimmungskampf gerne macht bei uns Medien, dass man auf die Stimmbeteiligung schaut. 10-Millionen-Initiative treibt Volk in Scharen an die Urne. Habe ich den Titel gelesen, dann den Lied, der ganz ähnlich tönt. Und dann sehe ich eben landesweite Stimmbeteiligung laut Schätzungen bei 54%. Das sind für mich nicht die Scharen an die Urne. Also Scharen an die Urne ist alles, was irgendwie 65 plus ist. Oder ja, sehe ich das falsch?
Ja, also man kann schon sagen, dass es nicht erstaunlich hoch ist, aber überproportional hoch, das darf man so sagen, im Vergleich zu anderen Vorlagen. Dann lieber Blick nicht an die Urne, sondern am Briefkasten, weil die Urne ist noch gar nicht offen, muss man auch sagen.
Oh, du hast recht, hast einen Punkt.
Also schlecht titelt da bitte, das könnt ihr besser. Es ist hohe Stimmbeteiligung, aber man muss auch sagen, es hat keine andere Vorlage, die gleichzeitig auch mobilisiert hat. Oder? Also man kann wirklich sagen, die Mobilisierung kommt grossteils von dieser 10-Millionen-Initiative. Zivilschutz hat nicht wirklich mobilisiert, wie ich es gesehen habe. In den Kantonen habe ich nicht viel gesehen, wo ich sage, okay, mal auch da mobilisiert. Darum eigentlich eher unter meiner Erwartung. Ich habe mit mehr gerechnet.
Finde ich auch. Und ein Aufruf an die 46%, die immer noch nicht gegangen, die nicht gehen wollen. Also ich meine, die ganze Welt würde gerne abstimmen über Zuwanderung, über Zivildienstgesetz und ganz viele andere Sachen. Alle wollen wirklich, ihr könnt ja irgendwo im Ausland fragen, warum geht ihr nicht? Das ist nicht gut. Geht wirklich stimmen, weil das ist nicht nur jetzt eine wichtige Abstimmung, es ist immer eine wichtige Abstimmung, es ist unsere Demokratie. Ich sehe auch ein bisschen so, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und mir schwant Übles. Oder? Also wenn man dann liest, dass vor allem in der Stadt mobilisiert worden ist, dann ist das nicht ein gutes Zeichen für die Befürworter von der Initiative. Oder wie siehst du das?
Also eben die, die nicht in einer Großstadt wohnen und jetzt noch nicht abstimmen sind, machen doch am Sonntagmorgen einen Spaziergang zu der Gemeinde und dort könnt ihr es dann in die Urne schmeißen. Da kann man auch noch einen Zopf kaufen und auf den Heimweg sich machen und dann brunchen. Also nutzt die Chance doch noch.
Genau, unbedingt. Jetzt haben wir noch ein bisschen weitere Bundesratsmitteilungen. Der Bundesrat beantragt eine Verlängerung vom Verpflichtungskredit für die Zusammenarbeit im Migrations- und Rückkehrbereich. Tönt wieder saugut, 10,6 Millionen. Da kann man sagen, ist nicht viel im Vergleich zu bald 90 Milliarden, die wir raushauen jedes Jahr. Aber trotzdem. Und dann heisst es wieder mehr bilaterale Abkommen. Der Witz ist, dass ich immer mehr zum Schluss komme, dass alles bringt gar nichts. Also Italien nimmt sowieso nichts zurück. Rückkehrabkommen, so haben die Schweiz und Marokko im Mai 2026 eine Vereinbarung geschlossen, die die verstärkte Zusammenarbeit, ein beschleunigtes Verfahren bei Rückführungen vorsieht. Tönt alles gut und dann später hast du wieder irgendeinen Messerstecher, der genau aus so einem Land kommt.
Es ist wie ein bürokratischer Apparat, den man da aufbaut, um zusammen miteinander verhandeln, wo aber nachher nichts rauskommt. Und dann merkt man, dass man noch mehr Geld braucht, um den Apparat zu füttern, damit man weiter und mehr kann miteinander verhandeln kann, weil ja bis jetzt noch nichts rausgekommen ist. Das ist ein Teufelskreis, ja?
Nächstes Thema. Der Bundesrat lehnt die Waldschutzinitiative und die Gemeindeschutzinitiativen ab. Das sind so zwei Zwillingsinitiativen. Die Waldschutzinitiative will, dass keine neue Windkraftanlage im Wald und bis zu einem Abstand von 150 Metern zu Wald und Waldweide gebaut werden. Und die Gemeindeschutzinitiative will, dass sichergestellt ist, dass das Windkraftprojekt Zustimmung von der Standort und von der betroffenen Nachbargemeinde muss überkommen. Der Bundesrat sagt, das steht im Widerspruch zu der Förderung von der Windenergie und das ginge darum nicht. Darum lehnt man es ohne Gegenvorschlag ab. Dein Kommentar?
Ja, gut. Schön an der Demokratie. Man kann ja auf Entscheid immer wieder zurückkommen, wo man für die Vergangenheit gefällt hat. Und zweitens, ich finde das im Fall, find ich noch mutig, so direkt das abzuhandeln, weil man hat jetzt gesehen, also aus dem Kanton Zürich kann man das ja sagen, ist das in vielen Gemeinden, ist das ja durchgekommen, so ähnliche Regulierungen, wo man nachher ja der Gemeinde gesagt hat, ihr habt gar nicht Kompetenz, um so etwas zu erlassen, das widerspricht dem Richtplan. Also in der ländlichen Bevölkerung, dort ist man für die Anliegen und man darf das nicht unterschätzen, weil das ist etwas, das mobilisiert, wenn im eigenen Dorf oder im Wald nebendran plötzlich ein Windrad steht.
Und eben, das Schöne an unserem Land ist, dass nachher jetzt alle können darüber abstimmen, ob sie das Recht haben wollen, wenn bei ihnen mal irgendein komischer grüner Regierungsrat wie in Zürich, der Herr Neukomm, auf die Idee kommt, so etwas zu bauen. Und ich muss sagen, also die Waldschutzinitiative, jetzt kann man sagen, ja, der Feusi ist Jäger, aber ich muss dir sagen, die Bilder aus Deutschland, wo man riesige Windkraftanlagen in die Wälder hineingestellt hat, und damit man die hat können dort reinfahren, hat man müssen schneisen durch den Wald durch, Fräsen. Ja, es ist einfach absurd, dass die Grünen, die sonst sich an jeden Baum anketten oder anbetonieren oder was auch immer, wenn man das Gleiche macht, aber ein Windrädchen aufstellt, ist es plötzlich gut, die Naturzerstörung. Und bei der Gemeinschutzinitiative geht es ja einfach darum, ob ihr da aussen das Recht habt, mitzubestimmen. Oder ob man sagt, okay, wir finden Windenergie so gut, dass man das sogar gegen den Willen der Leute, die dann damit leben müssen, aufstellen. Das ist die eigentliche Frage.
Aber das Geile finde ich ja, bei der zweiten Initiative, dort hat ja der Neukomm sie auf das raufgelaufen, in dem, dass man der Gemeinde gesagt hat, ihr habt gar keine Kompetenz, so etwas zu beschliessen. Und die denken sich, ja gut, dann machen wir eine nationale Initiative, dass wir das festschreiben, dass die Gemeinden darüber entscheiden können. Muss ich sagen, das ist wieder mal schön an der Demokratie.
Bin ich voll bei dir. Das ist wirklich das Schöne. Oder ich meine, die Politiker haben auch übrigens Albert Rösti, die haben immer gesagt, die Rechte der Gemeinden sind geschützt und so weiter. Mhm. Aber nicht jetzt wegen dem Rösti, aber wegen dem Neukomm und anderen Regierungsräten in anderen Kantonen, auch zum Beispiel in Luzern, weißt, wo man dann so einen Richtplan gemacht hat, wo man dann nicht mehr anfechten kann vor Ort und so weiter. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber also, man hat letztlich auch schon dann in den Kantonen teilweise probiert, die Rechte von diesen Leuten außer Kraft zu setzen. Mhm. Oder? Und das ist wirklich halt schön in unserem System. Dann kann man die Initiative starten, 100'000 Unterschriften sammeln und ihr könnt abstimmen. Und ich weiss ziemlich sicher schon, also Da muss mich nicht der Jürg Grossen oder der Alin Treh, gut, ist nicht mehr, Alin Treh, der ist nicht mehr im Parlament, aber es nimmt mich dann Wunder, wer mich denn überzeugt. Nein, nein, den Wald muss man nicht schützen. Und nein, nein, die Leute, Standortgemeinden und Nachbargemeinden sollen nichts sagen haben. Das nimmt mich dann noch Wunder, wer mich, vielleicht auch dich, überzeugt.
Das ist moralisch dann, das ist klarer, reiner Moralismus.
Genau. Gut, jetzt noch normal News. Ich weiss nicht, wann bist du das letzte Mal in London gewesen?
Silverstone, Formel 1 schauen.
Sehr gut. Dann bist du mit dem Zug dort hingefahren. Nein, nein. Der Bundesrat der will direkte Bahnverbindung Schweiz-London vorantreiben. Er hat dort eine Zusammenarbeit Schweiz-Großbritannien. Offenbar hat am 8. Mai der Albert Rösti und die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander ein Memorandum of Understanding unterschrieben. Es gibt noch Herausforderungen. In der ganzen Medienmitteilung steht überhaupt nichts, was der Sei kostet. Entschuldigung, ich gehe gerne auf London. Es ist eine fantastische Stadt. Es ist wirklich, ich glaube, es ist die einzige wirklich globale Stadt. Es tut mir leid, dir als Doppelbürgerin von Frankreich zu müssen sagen, Paris ist schon sehr französisch. Und wenn, vielleicht hast du noch ein bisschen Kolonialeinfluss aus, aber London ist eine richtig global City. Ich gehe gerne auf London, aber ich gehe auch bald einmal Ende Juni, aber ich gehe im Flugi, Entschuldigung.
Ich finde vor allem, ich habe die Medienmitteilung gelesen und sie erklären dir eigentlich im ersten Satz, also im ersten Abschnitt im Lied, wieso es keinen Sinn macht. Also sie sagen dir wirklich, hey, es gibt über 50 direkte Flugverbindungen nach London. Super, weißt du, hey, wow, mega, das ist ja super ausgestattet, du kannst immer auf London gehen. Und es sei eben vergleichsweise aufwendiger, wenn man den Zug nimmt, man müsse nämlich umsteigen, Transfer an einen anderen Bahnhof nehmen. Und ja, das ist halt einfach umständlich. Ich überlege, auch wenn ich direkt fahren kann, ich habe 50 Verbindungen, die eine kurze Zeit beanspruchen. Und ja, sie haben einfach ausgelassen, wie viele Stunden der Zug bräuchte.
Ich finde es toll. Weißt du, wenn Medienmitteilungen so ein bisschen unverhofft ehrlich sind, finde ich das immer großartig. Ja, genau.
Wie lange das geht?
Ja, es wird wirklich, du kannst es machen, wie du willst. Und dann ist, ich meine, das Problem ist ja wesentlich in Paris, dass du musst den Bahnhof wechseln, oder? Und eigentlich müsstest du ja ein Memorandum of Understanding haben mit der SNCF und oder mit dem französischen Staat, wo da irgendetwas muss machen. Ich glaube ja nicht, dass Briten und Schweizer in Paris einen Tunnel bauen. Also, und dann noch unter den Seen durch, oder? Wo dann irgendwie noch irgendwie, was heißt, es ist alles ein bisschen absurd. Wir wissen es nicht. Ich befürchte, dass es sehr teuer wird. Ich hoffe, dass es mehr eine symbolische Aktion ist von Albert Rösti, wo dann seine grünen Gegner kann sagen, schau, ich mache ja etwas. Aber am Schluss, gehen wir wetten ein, wie lange es geht, bis der Zug...
Es gibt Malmö 2.0. Nein, es gibt Malmö 2.0.
Malmö 2.0, also gar nie. Also, genau.
Wie man das herausfinden mit wie viel Geld man das Billett muss subventionieren.
Ja, und dann ziemlich sicher sind die Wege ja so klein, kannst du nicht einmal dein Lastenvelo mitnehmen, oder?
Also, ja, das
geht gar nicht, oder? Gut. Dann haben wir noch eine Meldung, sie sind heute wieder ganz viele Meldungen gekommen. Nämlich eine Botschaft über die Finanzierung der Reservekraftwerke. Das tönt schon mal sehr langweilig, aber es ist wichtig für euch draußen. Müsst ihr euch vorstellen. Wir haben jetzt immer mehr Solarzellen. Wir haben so ein bisschen Windrädchen. Und wenn der Plan von Albert Rösti und der Linksgrünen weitergeht, werden wir noch viel mehr, bis zu 1000 Windrädchen haben. Das Problem ist, dass die nicht immer liefern. Oder? Also wenn der Wind nicht bläst, dann ist ein Windrädchen halt auf Null. Wenn die Sonne nicht scheint, und das macht sie jeden Tag mindestens 6-7 Stunden, tut sie nicht scheinen. Im Winter tut sie sogar ganz lang nicht scheinen, die ist ganz schlimm. Dann braucht es Reservekraftwerk. Und der Bundesrat plant ab ca. 2030, das finde ich ca. 2030, neue Reservekraftwerke in Betrieb zu nehmen. Bis jetzt haben wir da die Ölkiste in Bierfeld. Und die sollen 15 Jahre zur Verfügung stehen, die neuen. Dafür beantragt er beim Parlament für den Bau und Bereitstellung einen Kredit von 2,3 Milliarden Franken. Jetzt müsst ihr wissen, die 2,3 Milliarden, die zahlt ihr, weil wir kein Atomkraftwerk mehr haben in Mühleberg, weil wir keine gescheite Energiestrategie haben, die grosse Öfen bringt, die einfach den ganzen Tag, die ganze Nacht immer liefert. Darum müsst ihr 2,3 Milliarden Franken zahlen. Es ist eures Geld. Und das ist absurd, was wir da ausgibt, nur weil wir vor 10 Jahren auf eine Energieversorgung gesetzt haben von Windrädli und Solar, wo Windrädli fast nicht gebaut wird und Solar, wo einfach einmal im Tag nicht liefert. Das ist so absurd.
Ja, und jetzt ist es für mich nur noch die Hoffnung, dass diese Mitteilung, die 2,3 Milliarden Franken, vielleicht noch ein paar Nationalräte dazu bringt, sich umstimmen zu lassen, dass man wirklich, wenn man noch weiter über die Blackout-Initiative wird debattieren nächste Woche und der Entscheid wird müssen fällen, dass man dann sagt, hey, das kann es ja nicht sein, wir brauchen eine langfristige Lösung und das sind halt einfach Kernkraftwerke.
Genau. Also dort, ich habe ja das im Briefing geschrieben, oder? Dort ist das Absurde, man will jetzt dort die finanzpolitischen Auswirkungen vom Streichen von einem Neubauverbot für AKWs untersuchen. Ein AKW, das ist sehr unterschiedlich, welchen Typ man postet. Mhm. Das kann zwischen 3, 4, 5 Milliarden bis zu 10, 12 Milliarden kosten. Aber 2,3 Milliarden nur für 15 Jahre Reservekraftwerk, das ist absurd. Also das ist wirklich absurd, weil ein Kernkraftwerk liefert 60, 80, möglicherweise sogar 100 Jahre Strom. Also dann sind, sogar wenn man die teuersten AKWs nimmt, wenn die 100 Jahre liefern, sind sie günstiger als die Reservekraftwerke, die man braucht für die elenden Windrädchen und Solarzellen von der Linksgrünen. Das ist einfach absurd. Und dass die Mitte, ich habe es geschrieben im Briefing, dass die Mitte reingeht auf einen Rückweisungsantrag, jetzt beim indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative, die eben das Neubauverbot für AKW streichen will, dass sie dort reingehen darauf, das zurückzuweisen am Bundesrat, wo dann die finanzpolitischen Konsequenzen ausrechnen müssen. Die finanzpolitischen Konsequenzen von Solarzellen ausrechnen endlich. Da haben sie, die sind schon ausgerechnet, 2,3 Milliarden auf 15 Jahre. Das ist einfach absurd, das ist sehr schräg. Und ich habe gehört, oder sogar ganz vernünftige Mittelleute, sind offenbar bereit, einfach da mit links-grün zu marschieren und das alles zu verhindern.
Härtefreitag.
Härtefreitag, wirklich Härtefreitag. Wenn ihr aber eine gute Nachricht wollt, wenn ihr wirklich etwas wollt bauen, wahrscheinlich auch ein Kernkraftwerk, ich weiss nicht. Aber Cherig und Partner mit Büro in Visp und in Bern, das ist der richtige Partner für alle Ingenieurlösungen, Bauingenieurlösungen. Da werden richtige Sachen gemacht. Ich finde eigentlich auch, also weißt, ich muss schon sagen, wir sind jetzt Journalisten, aber bist du nicht manchmal auch neidisch? Ich meine, dein Freund schafft ja auch, weißt, mit richtigen Sachen. Bist du nicht manchmal auch neidisch auf die etwas rechts machen im Beruf?
Ja, weißt, er baut Wohnungen, wahrscheinlich mehr Wohnungen als die Stadt Zürich gebaut hat.
Das sowieso.
Da ist man schon amigs ein bisschen neidisch, wenn der andere so etwas Vernünftiges macht, das man kann anschauen kann.
Genau, und darum, hört jetzt gut zu, wenn Cherig Partner Engineering, die Partner für Bauingenieurleistungen, euch etwas weitergeben wollen.
Mit seriöser Tragwerksplanung schaffen wir die Grundlage für kostenoptimiertes und nachhaltiges Bauen. Setzen Sie auf Kompetenz und Erfahrung mit Cherig Partner, Ihrem Experten für Hoch- und Tiefbaustatik. www.cherigpartner.ch, damit auch Ihr Projekt erfolgreich und sicher wird.
Ja. Wir haben heute ein bisschen überzogen, Kami. Wir sind ein bisschen ins Schwätzen gekommen. Ich hoffe, ihr da außen findet das nicht blöd, sondern gut. Schreibt uns in die Kommentare, ob das schlimm sei. Wir schulden uns selbstverständlich präventiv entschuldigen. Was meinst du?
Es ist einfach so viel los und ich glaube, das muss man den Leuten auch weitergeben ins Wochenende, um auch wichtig etwas zum Diskutieren haben.
Genau. Wir haben noch eine Geschichte, die wir dringend machen, weil sie auch nächste Woche in den Ständerat kommt. Nämlich die UNO. Die UNO hat immer mehr so komische Gremien, wo irgendwelche Sachen Gerichtsentscheid, also wo du so Beschwerden kannst einreichen. Ich muss jetzt auch sagen, irgendwann muss ich meine erste Beschwerde bei der UNO einreichen. Irgendwie, ich weiss auch nicht genau was, aber kommt mir schon noch etwas Sinn, wo man dort in Genf oder in New York einreichen kann.
Ja, es geht eben darum, um den Fall von einem Kind, wo die Eltern wollen, dass es eben in eine Sonderschule geht und nicht in die Regelklasse wegen einer Behinderung. Und dort hat ja die UNO eingegriffen und gesagt, das gehe ich nicht und sie ist vorerst in der Regelklasse geblieben. Aber Frau Fontana in der NZZ hat das ein bisschen angeschaut und wirklich herausgefunden, dass in den letzten 5 Jahren über 200 Individualbeschwerden gegen die Schweiz eingereicht worden sind bei der UNO. Und in 170 Fällen ist eben vorsorglich Massnahmen angeordnet worden. Und da sieht man halt, wie ein internationales Gremium und dann eben auch in so Entscheid reinredet, wo eigentlich, wir haben über die Schule geredet schon heute, zum Beispiel die Kompetenz der Kantone und der Gemeinde betreffen. Und das ist auch demokratiepolitisch ein grosses Fragezeichen.
Nächste Woche im Ständerat ist das Thema der Beat Rieder, wirklich einer der besten Ständeräte, weil er genau das Sensorium hat für die demokratischen Rechte, für die Souveränitätsrechte, für auch das Recht vom Bundesgericht, wo du einfach, es ist doch plötzlich, das Bundesgericht hat plötzlich noch ein übergeordnetes UNO-Beschwerde-Schwüdeli-Dü-Gremium. Es ist einfach absurd. Er hat das Sensorium, natürlich, weil er aus dem Letschental kommt, aus dem Oberwallis, da weiss man noch, oder man muss die Hausaufgaben daheim machen. Das ist doch das Entscheidende an einer Demokratie, auch an einer Gesellschaft. Sie muss Wurzeln haben, sie muss einen Perimeter haben, sie muss abmachen, in dem Kreis, dort, wo wir daheim sind, machen wir es so und nicht irgendein anderes riesiges Gericht von der UNO oder von wem auch immer. Alles andere machen dann sowieso nur Politik natürlich mit dem. Oder? Es geht um das oder am Ende des Tages. Gut, wir haben ein bisschen überzogen. Danke vielmals für die, die bis jetzt dabei gewesen sind. Einen ganz besonderen Dank. Tönt uns Spenden schicken natürlich, tönt ein Abo lösen. Gin Tonic oder whatever, Schnitzel, gell? Was machst du am Wochenende, Kami? Wenn wir schon überzogen haben, können wir noch weitermachen. Was hast du vor?
WM schauen. Ich WM schauen. Morgen die Schweiz.
Ja, ich muss zugeben, ich sitze im Elsass in Frankreich auf einem Hochsitz und schaue, ob ein Wildsau kommt. Und wenn sie kommt, dann klopft. Also, allen wünsche ich ein klöpfiges, schönes WM-Wochenende. Grillieren, Bier trinken, stoßen da auf die Schweiz und nicht immer auf Politiker. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sind eine selbstregierte Nation. Wir sorgen für uns selber, wir sorgen für unsere Nächsten. Nicht nur am Grill, auch unter der Woche. Gut, danke vielmals. Uns muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Bleibt uns treu, am Montag wieder. Hören wir uns. Danke und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch